Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
Und Florian Freistetter.
Und wieder mit Jan.
Hallo. Hallo.
Der auch schon bei der letzten Folge dabei war, als es um Spiele ging. Wir haben gesprochen über Spiele und Klima und die Frage, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und vor allem, wie Spiele uns dabei helfen können, ein Bewusstsein fürs Klima zu schaffen und für die Klimakrise und den Klimaschutz und alles, was damit zusammenhängt. Und im Wesentlichen haben wir in der letzten Folge das gemacht, was man macht, bevor man Spiele spielt. Ich will jetzt nicht sagen, die letzte Folge war nervig, aber bei Spielen kommt immer der nervige Teil, wo man sich die Betriebsanleitung durchlesen muss und die Anleitung vom Spiel und irgendwie alles klären muss. Also in der letzten Folge haben wir die Theorie gemacht der Spiele. Wir haben darüber gesprochen, ja, was für Kategorien, Kernkategorien wichtig sind, wenn man Spiele verstehen will, wie die Spiele das erfüllen. Wir haben über ernsthafte und unterhaltsame Spiele gesprochen. Aber jetzt in der Folge hat Claudia gemeinsam mit Jan versprochen, geht es um Spiele an sich. Jetzt werden wirklich konkrete Computer- oder Videospiele, das haben wir immer noch nicht geklärt, durchbesprochen und wir schauen uns an, was man denn da mit Klima lernen oder spielen kann. Und idealerweise beim Spielen lernen kann, ohne dass man merkt, dass man was lernt.
Genau, und dann auch nicht nur was lernt, sondern auch noch was macht.
Ja.
Das ist so der Punkt. Genau, wir wollten uns so Spiele angucken und ich wollte vorher noch einmal fragen, weil wenn wir jetzt über Spiele reden, dann will ich von euch eigentlich wissen, was für Gaming-Typen seid ihr eigentlich? Also was spielt ihr gerne? Wisst ihr das eigentlich oder wisst ihr es nicht?
Ich habe keine Ahnung, weil ich, wie ich in der letzten Folge schon erzählt habe, ich jetzt nicht so der Spieletyp bin. Ich weiß auch nicht, was für Kategorien es gibt. Es gibt sowas mit Besserwisser. Also ich mag gern so Trivial Pursuit, also Brettspiel in dem Fall, aber gibt sich auch am Computer. Das habe ich immer gern gespielt, wo man so einfach Dinge wissen muss oder nicht wissen muss. Und wenn man es weiß, sagt man, wenn nicht, sagt man nichts. Das fand ich immer gut.
Dann bist du ein Mastermind.
Ah ja, okay.
Würde ich sagen. Also ja, es gibt Kategorien. Ich weiß nicht, Jan, weißt du, welcher Gaming-Typ du bist?
Also ich kenne die Theorien dahinter. Ich habe mich tatsächlich selber nie viel damit beschäftigt, aber intuitiv bin ich, glaube ich, bei den Explorern zum Beispiel dabei. Also ich kann mich sehr gut in leider sehr großen Welten verlieren und dann jeden Stein umdrehen und dann mit Level 700 bei einem Level 100 Boss ankommen, weil ich halt alles schon gesehen habe. Das Ende ist dann immer sehr schnell, immer ein bisschen unspektakulär.
Das wäre dann so Explorer oder so ein Seeker, also der gerne Dinge entdeckt, neue Bereiche, neue Situationen. So Seeker wäre ich auch, also so jemand, der gerne erkundet, aber ich bin auch voll so Socializing, also ich spiele gerne mit anderen zusammen und ertrage dann auch manchmal Spiele, die ich normalerweise nicht alleine spielen würde. Also ich bin nicht der Gaming-Typ Mastermind, also ich löse gerne Puzzle, aber sie müssen sehr achievable sein. Und ich bin kein Mensch für Strategiespiele zum Beispiel.
Nee, das mache ich auch nicht. So Schach, es gab da Risiko oder Abalone war in meiner Jugend so berühmt, wo die Kugeln da über dieses Brett schieben musst. Ich verstehe die zwar alle, aber ich kann mich da nie so rein nörden oder mich so rein versenken.
Also ich habe in meiner Jugend viele so Strategiespiele, so Command & Conquer oder eben jetzt auch Civilization oder sonst was so gespielt. Aber wenn es dann immer um den Punkt geht, dass man den Computer geschlagen hat, man hat eine Kampagne durch und dann kann man weiterspielen, indem man dann online spielt gegen andere Leute. Dafür bin ich zum Beispiel auch nicht kompetitiv genug, dass ich mir die Zeit dafür nehme, aber ich bin dann immer so in so einem komischen Zwiespalt gefangen. Ja, irgendwie möchte man es rein investieren, damit man ordentlich mitmachen kann und dann halt auch nicht.
Ja, das finde ich auch. Ich bin nicht kompetitiv, wenn es ums Spielen geht. Ich mag kooperative Spiele so, ne?
Mhm, voll.
Und diese Strategiespiele, da muss man immer sehr viel denken. Und wenn ich spiele, möchte ich nicht sehr viel denken. Und ich denke schon genug in meinem Leben. Und so ein Beispiel von einem Spiel, das zum Beispiel so eine Klimakomponente hat, das gucken wir uns heute aber nicht im Detail an, weil ich es abgebrochen habe, weil es mir zu viel Strategie war. Während zum Beispiel Before We Leave, wo man so einen Planeten bevölkert und irgendwann hat er nicht mehr genug Ressourcen, da muss ich ausweiten. Das war Strategiespiel und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Wir gucken uns jetzt verschiedene Spiele an, die wahrscheinlich für nicht alle unsere Zuhörenden was sind, sondern immer nur für so eine Gruppe, die sich einer bestimmten Art von Gaming-Typ zuordnet, würde ich sagen. Mhm. Aber vielleicht schaffen wir es so grob, alle Gaming-Typen abzudecken.
Ja, Survivor wird schwierig, glaube ich.
Oh, das stimmt. Ja. Wobei, irgendwie heißt jedes Klimagame ein bisschen ein Survivor-Game.
Ja, das stimmt.
Wir kommen auf das Survivors-Ding wieder. Ich arbeite ja selber in einem Spiel. Es hat Survivors im Titel.
Siehst du, dann können wir doch noch eins.
Die Beschreibung von der Survivors-Kategorie klingt für mich mehr nach Horror. Aber gleichzeitig, wenn man sie etwas loser auslegt, dann dann ist das Spiel dafür. Mein Gott, die offensichtliche Brücke jetzt gerade.
Die kriegen wir noch hin, die kriegen wir hin. Okay, so dann fangen wir mal an. Wir gucken einfach mal so ein paar Spiele rein. Und das erste, das jetzt auf unserer Liste steht, ist Half-Earth Socialism.
Genau.
Das kenne ich nicht, Jan.
Half-Earth Socialism ist so in der Kategorie dieser großen Top-Down-Strategiespiele, wo man, wie der Name schon nur halb andeutet, man eben die halbe Erde bzw. versucht, die gesamte Erde auf den richtigen Kurs zu bringen, tendenziell einen grünen. Da gibt es ein Buch dazu, zu grünen Utopien. Also das ist in sich schon so ein Kunstprojekt. Was man dazu sagen muss, wenn das jemand ausprobieren will, das ist ein sehr eigener, auch grafischer Stil. Da muss man offen sein. Das, was einen aber mehr aufhalten dürfte, ist, dass das so ein Hardcore-Strategiespiel ist. Das, die Funktionsweise ist, man hat Karten, die spielt man, um in bestimmte Technologien zu investieren oder seine Einflusspunkte, seine politischen zu benutzen, um die Menschheit von so ein bisschen in Richtung zum Beispiel grüne Ernährung zu drücken und dann über Zeit auch nicht die verschiedenen politischen Lager zu sehr zu verstimmen, weil wenn man die zu sehr verstimmt, dann wird natürlich alles in Zukunft schwieriger. Also der politische Prozess ist auch noch halbwegs abgebildet und dann ist das Ziel vom Spiel, dass man nicht komplett frustriert aufgibt, weil es super schwer ist.
Okay, verstehe.
Das ist ein gutes Beispiel für verschiedene Spiele, die diese Top-Down-Perspektive, also diese Mastermind-Strategie-Perspektive haben. Da kann man auch Civilization zum Beispiel nennen, da könnte man Fate of the World nennen. Es gibt aber auch Spiele, die das ein bisschen auf einer kleineren Ebene machen. Also auch zugänglicher, weil diese Spiele sind alle ultra komplex und ultra zeitintensiv und bauen damit halt eine Hürde auf, die, naja, die meisten Leute gar nicht nehmen können und oder wollen.
Und was ich jetzt spannend finde, ich bin natürlich jetzt gleich mal gucken gegangen, dass das Spiel ist tatsächlich ja kostenlos.
Genau, genau.
Das ist ja wirklich, wirklich kostenlos. Also das könnte man sich wirklich einfach dann tatsächlich selber mal spielen.
Also die Geschichte dahinter ist, glaube ich, auch, dass das eben aus einem, ich nehme jetzt mal an, grün-sozialistisch geprägten Kollektiv, glaube ich, entstanden ist. Und dass die ihre Nachricht in die Welt rausbringen wollen, aber dass das ja auch zum Konzept dahinter passt auf gewisser Ebene. Aber so tief kenne ich die Leute dahinter nicht. Das ist jetzt auch aus meinem oberflächlichen Lesen
interpretiert. Ja, ja, ja. Also wir haben ein Kartenspiel, die haben das tatsächlich auch getaggt als Bildung, ne? Also ganz klar, richtig. Und das ist aus 2022, das wusste ich jetzt auch nicht. Ich dachte, das wäre noch relativ neu, aber dann ist es ja tatsächlich schon 2 Jahre raus.
Ich glaube, so richtig neue Spiele haben wir, glaube ich, gar nicht in der Liste. Da muss man nämlich auch vielleicht zum Einsortieren direkt sagen, Klimaspiele sind allgemein einfach ein dünnes Feld.
Und, ja, das stimmt.
Das hatten wir letzte Woche, als wir uns die Liste angeguckt haben. Das Autorenteam hat da 150 zusammengetragen, bis einschließlich zum Jahr 2020, glaube ich. 2019, 2020. Ich bin die Liste mal durchgegangen. Ich glaube, ein Drittel dieser Spiele kann man schon gar nicht mehr spielen. Ein anderes Drittel sind so Game Jam Spiele, also wirklich keine. Und Entertainment hatten wir gesagt, sind 40 oder so. Und diese 40 decken aber halt die Zeit von, ich glaube, die ersten Spiele, die sie mit drin haben, sind 1990. Also es ist echt, echt dünn.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ein paar sind neuer, aber wir gucken mal.
Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie man jetzt Half-Earth Socialism spielt. Das klang jetzt eher so, ja, eher sehr, sehr, sehr strategisch.
Es ist ein Singleplayer. Also man spielt es alleine und hat die Karten und entscheidet dann anhand der Karten, die man hat.
Ich bin ja überhaupt so kein Kartenmensch. Also es ist ein echt schon Kartenspiel und Computerkartenspiel. Also ich weiß, dass das mehr ist als so Kartenspiel, also irgendwie so hier Skat oder sowas. Es ist mir schon klar, dass es nicht sowas ist, aber da braucht schon wirklich viel, bis ich mich mal zu einem Kartenspiel durchringen kann.
So Kartenmechaniken sind seit ein paar Jahren aber wieder sehr populär, dass Videospiele Karten als in irgendeiner Form Ressource benutzen. Also das ist hier nicht so, aber in anderen Spielen, dass das zufallsgenerierte eben eine Hand ist, wo du eben mit zufällig gedealten Karten zurechtkommen musst. Hier weißt du, welche Karten du hast und die haben wiederum Kosten, weil alles eben dieser politische Prozess ist, wo du deinen Einfluss investierst, um in die Karten sozusagen aufzuladen. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte in Nuclear Fusion investieren, dann investierst du ganz viel Einfluss, um den in Forschungspunkte zu investieren. Und diese Karte braucht halt 30 Jahre, bis Nuclear Fusion mit einer kleinen Chance freigeschaltet wird. Und wenn du da Einfluss rein investierst, dann sind es halt quasi Forschungssubventionen und es geht schneller. Und du hast aber halt nicht endlos von diesen Ressourcen und du hast diesen politischen Konflikt. Die grünen Hedonisten wollen was anderes als die, ich weiß nicht, ich glaube, die grünen Hedonisten gibt's wirklich, aber die Hardcore-Veganer gab's jetzt, glaube ich, nicht. Die Industrialisten oder so. Oder die Malthusians haben halt unterschiedliche Interessen und haben bestimmte Karten, die sie bevorzugen. Spielst du auf diese Karten, verscherzt du es dir mit den einen, kriegst Punkte bei den anderen, was dir dann es leichter macht, auch politische Prozesse oder schwerer voranzutreiben. Und diese Balance zwischen diesen verschiedenen Investitionen, darum geht's dann über mehrere Multijahr-Schritte. Das ist ein guter Punkt. Ich muss Konzepte besser erklären.
Okay.
Ja, okay. Vom Kartenspiel wäre jetzt auch nicht meine Art von Spiel. Gehen wir mal zu einem, das ich tatsächlich selber gespielt habe. Terranil. Okay. Das ist Neujahr. Also das ist tatsächlich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen über ein Jahr alt, genau. Irgendwie 2023, Frühjahr kam das raus, final. Das ist auch ein Singleplayer-Spiel, das ist so 2,5D. Also man hat eine 3D-Ansicht, die man aber nur so verschieben kann. Also das ist so eine 2D-Fläche und dann sind da Sachen drauf, die man verschieben kann. Man kann jetzt aber nicht in der Welt drin rumlaufen, sondern es ist so eine Schrägdraufsicht. Es ist ein Strategiespiel, wo man eigentlich in einer Welt landet, in der schon alles öde ist. Also alles ist vernichtet, könnte man mal so sagen. Und man hat eine Brachfläche, eine verwüstete Landschaft. Und man versucht jetzt, das rückgängig zu machen. Also es geht um die Wiederherstellung, ökologische Wiederherstellung von einer lebendigen Landschaft mit ausgewogenen Pflanzen und Flora und Fauna. Das ist quasi das Lernen, wie kriege ich eigentlich eine Natur wieder so zurück, wie sie mal war, oder zumindest eine ausgewogene Natur wieder zurück.
So wie Civilization nur ein Öko.
Naja, weil Civilization ist ein bisschen mehr sich bekriegen.
Ja, aber manche Leute sagen das schon so, das ist halt so der Reverse City Builder.
Exakt, genau.
Es ist keine Stadt, die du abbaust, die ist schon weg.
Ja.
Und dass du dann sagst, okay, die City, die ich jetzt baue, ist halt das Ökosystem.
Es ist ein bisschen Terraforming in good. Man verändert den Planeten zu einem lebendigen.
Ich weiß nicht, ob es ein bisschen ist. Ich glaube, es ist die ganze Prämisse, oder?
Ja, aber bei Terraforming denke ich immer daran, dass wir es schlechter machen, weißt du?
Ach so.
Wir haben die Erde geformt. Man versucht es halt besser zu machen. Und da muss man so ein bisschen natürlich darauf achten, was man so tut. Also man muss die Böden in fruchtbares Grasland verwandeln. Man will die Ozeane reinigen. Man möchte Wälder aufbauen, Lebensraum für Tiere schaffen. Man muss Gebäude nicht einfach abbauen, sondern recyceln. Also das Ziel ist es tatsächlich, am Ende hat man da so eine grüne Landschaft voller Leben. Und dann baut man all seine Gebäude wieder ab und verlässt diesen Planeten, als wäre man nie da gewesen, nur in gut. So, also man hinterlässt auch keine Gebäude, keine Spuren.
Ja, ich erinnere mich an ein ganz uraltes Computerspiel, das hieß Populos, glaube ich. Aber da war irgendwie so ein Gott und musste auch irgendwie eine Welt schaffen. Aber ich glaube, da war jetzt kein Öko-Zeugs mit dabei oder nicht direkt.
Ich glaube, du konntest Erdbeben und so senden. Ja, genau. Also ist auch ein Lösungsansatz. meistens ein eher unpopulärer.
Ja. Nicht zwingend das, was man ganz dringend will, ja. Also Terranil ist sehr friedlich. Es ist so ein sehr entspannendes Spiel. Also, da muss man jetzt nicht den ganzen Tag dran sitzen, sondern es ist eher so ein Gelegenheitsspiel, das man so spielen kann. Und mich hat es ja verwundert, weil es ist nicht so ganz mega entspannt. Ich habe zum Beispiel aus Versehen eine Wiese abgefackelt. Wups, und hab dann war ein bisschen traurig darüber und habe dann später festgestellt, dass man das aber auch tun muss, um bestimmte Art von Erde zu bekommen und bestimmte Art von Dünger. Also man lernt dann tatsächlich auch, dass manche Ressourcen entstehen durch tatsächlich sowas wie Abfackeln von Wiesen, um einen fruchtbareren Boden für den Wald zu schaffen und ähnliches. Also das macht Terranil sehr, sehr gut, dass man so die Zusammenhänge sieht, zwischen was tue ich denn wo und welche Ressourcen baue ich auf und wie wechselt wirkt das miteinander? Also welche Biome wechselwirken mit den nächsten? Ja, das ist Terranil. Ich mag es. Also es ist ein sehr schönes Spiel, aber es ist ein Strategiespiel und hat mich irgendwann verzweifeln lassen.
Genau, Fail State gibt es, glaube ich, nur, indem man sich bankrott arbeitet und dann kann man, glaube ich, zurückdrehen. Also bankrott ist ja auch schön. In Terranil ist ja, die Ressource sind Blätter im weiteren Sinne. Also das Ziel von jedem Level ist ja, glaube ich, dass du 80, 90, du musst dich 100% schaffen, aber fast das gesamte Level von Ödland in Richtung Grün und dann in einem besten Fall in einem guten Mix zwischen verschiedenen Teilbiomen, Subbiomen, ja, damit da eben nicht nur Wiese ist, das wäre ja schon grün, sondern halt dann auch mal ein Baum oder sonst was. Das war, glaube ich, das Ziel von jedem Level.
Genau, genau.
Die ketzerische Frage wäre, ist das jetzt ein Klimaspiel?
Es ist eins schon, finde ich, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an solche Dinge wie Projekte der Renaturierung, die ja Nature-Based Solutions aufbauen wollen. Also man will ja wieder Landschaften, die wir als Menschen mal für uns nutzbar gemacht haben, wieder zurückbauen. Und dann ist es schon irgendwie ein Klimaspiel, wenn man darauf guckt, dass wir jetzt versuchen, wieder grüne und blaue Infrastrukturen, also Wälder, Wiesen und Wasser, herzustellen, damit unser CO2 aus der Atmosphäre rauskommt und wir damit Nature-Based Solutions aufbauen. Also ich würde es schon so klassifizieren, aber es ist nicht so direkt ein Zusammenhang, ja.
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall bei dem Punkt meaningful, um hier zurückzugehen zur letzten Folge, also dass da wichtige Nachrichten transportiert werden von einem Spiel über die Dringlichkeit und die Zukunftsvision. Da ist das halt bei Zukunftsvisionen sehr stark. Die Kritik, die ich, glaube ich, am ehesten hätte, einfach so Achievability, Realpolitik und so, ist, dass das eine totale Techno-Lösung ist. Ich finde Technologie total toll. Habt ihr mit Sicherheit, ich weiß, ich habe ganz viele Folgen von euch gehört, aber mit Sicherheit auch schon darüber geredet, dass Technologie alleine jetzt vielleicht nicht das Allheilmittel sein wird. Und das ist halt in dem Spiel schon so. Also du fängst an mit der Wiese und die Wiese pflanzt sich selber fort, sondern du setzt ein Gebäude an einem bestimmten Punkt, das hat einen gewissen Radius und in diesem Radius entsteht dann halt aus karger Erde dann Wiese oder wie du es gesagt hast, du fackelst in einem Radius die Wiese ab, dann hast du Boden für ein neues Gebäude, das dir da halt hinsetzt. Und was natürlich wichtig ist, die Energie, die man für diese Prozesse benutzt, das thematisiert sehen sie natürlich schon, das ist alles erneuerbar. Windräder, hurra.
Das stimmt und musst dich nicht rumschlagen mit politischen Entscheidungstragenden und musst da nicht irgendwie rechtfertigen, was du da tust, sondern das tust du für dich alleine und sehr unabhängig.
Da lernst du im Zweifelsfall nur, dass wir eine Diktatur brauchen.
Ah!
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das da rauskommt. Wir sind ja offensichtlich, also wenn man sich die Technologie und dieses Schiff, Luftschiff, das am Ende kommt, ist ja auch sehr schön. Schöne Zukunftsvision, Zeppeline, dass da am Ende kommt, das zeigt ja, dass da eine hochtechnologisierte Zivilisation irgendwo sitzt, die fähig ist, hier zu terraformen und die Natur wiederherzustellen. Also die Zukunftsvision für die Menschheit an sich ist ja auch schon sehr positiv, dass sie das tun kann.
Wenn es denn die Menschheit ist, die das tut. Ich glaube tatsächlich wird es gar nicht thematisiert, ob das Menschen sind, die es tun. Aber
in der Hintergrundgeschichte ist das alles sehr, sehr, sehr vage und unkonkret. Aber das macht es ja auch sehr spannend. Es lässt viel Interpretationsspielraum. Man könnte allein über Tyrannie, können wir wahrscheinlich eine Stunde reden und philosophieren.
Das stimmt. Na gut, dann gehen wir zum nächsten Spiel.
Ja.
Okay, Thema Diktatur. nein, ganz so schlimm ist es nicht. Das nächste Spiel ist Becarbonize. Also wir sind immer noch im Strategiesektor, immer noch bei den Masterminds. Aber anders als Half-Earth Socialism ist das sehr viel zugänglicher. Es ist auch kartenbasiert tatsächlich. Und hier funktioniert es so, man hat direkt so wirklich so ein Spielbrett vor sich mit 4 Sektoren. Industrie, quasi Natur, Gesellschaft und Forschung, die produzieren Ressourcen, Industrie und der Nature-Based Solution Sektor, basically, die haben ja quasi Industrie-Output, Gesellschaft kostet Industrie-Output und gibt dir dann Gesellschaftspunkte, keine Ahnung, die stehen für die Gesellschaft, die bereit ist, sich zu wandeln und die Forschungskategorie gibt dir eben Forschungspunkte. Und das sind dann die 3 Ressourcen, die du einsetzen kannst, um neue Karten zu kaufen. Du fängst an mit einer einzelnen Karte, das ist die Industrie des 20. Jahrhunderts. Und wenn man die dann anklickt, ja genau, da sind wir halt. Wenn man die anklickt, kriegt man vorgeschlagen, okay, erneuerbare Energien, Fossil Fuels oder Nuclear. Dann kostet dich das ein paar von diesen Ressourcen, was weiß ich, 2, 3 Industriepunkte zum Beispiel, und schaltet dir in diesem Sektor die neue Karte frei. Und du lässt deine Sektoren über Zeit wachsen, wirfst vielleicht auch alte Karten weg und befeuerst so, dass diese Sektoren produktiv sind. Also jeder Sektor hat so einen Timer, der eben durch neue Karten in der Regel beschleunigt wird. Muss nicht, aber kann. Und jedes Mal, wenn der tickt, produziert er halt eine seiner Ressourcen. Und was jetzt das Spannende ist, ist, dass jeder Sektor nicht nur diesen Tick hat für die Produktion, sondern er hat auch einen CO2-Fußabdruck oder einen Emissionsfußabdruck. Jedes Mal, wenn er tickt, emittiert er auch eine gewisse Menge. Und der Industriesektor ist am Anfang super schnell, 20th Century Industry eben, ist auch sehr produktiv und brauchst du auch. Also du kannst den theoretisch direkt am Anfang, kannst die Karte zerstören und die Runde dann wahrscheinlich verloren haben, weil wenn man nicht genug Produktionspunkte hat und dann der Tick von der Gesellschaft triggert, der einen Industriepunkt verbrauchen will, um dir einen Gesellschaftspunkt zu geben, dann hungert die Gesellschaft, weil du diese Kosten nicht zahlen kannst. Und wenn die Gesellschaft hungert, dann geht es in Richtung von Fail State von dem Spiel, also dass man eben verliert, weil dann hast du nämlich, keine Ahnung, 1, 2 Minuten Zeit, um eine sehr hohe Gebühr zu bezahlen, um eine negative Karte auszurechnen, nämlich die Hungersnot. Und das ist jetzt ein Beispiel für diese negativen Karten, von denen es sehr viel mehr gibt, die du nicht so aktiv verhindern kannst. Also die kannst du verhindern, indem du immer ein bisschen was auf der Bank hast, um deine Bevölkerung zu ernähren. Es ist aber so, dass eben der CO2-Zähler hochzählt und je höher der zählt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du negative Events kriegst, wie eben Ökosystemkollaps oder dann, wenn du es auf die 4 Grad schaffst, weil du es wolltest, um es auszuprobieren, dann ist das halt so das komplette Bienensterben oder so eine Geschichte und die kosten dich unglaubliche Ressourcen in Forschung und Gesellschaft und alles und es sind quasi unmöglich zu bezahlen, außer du hast da vorher schon darauf hingearbeitet, weil du das Achievement dafür haben wolltest. Es gibt das Achievement, dass du warst auf 4 Grad und hast es trotzdem geschafft zu gewinnen. Und in die andere Richtung ist es dann so, dass es verschiedene Siegkonditionen gibt, zum Beispiel, ich glaube, es ist tatsächlich die Industrie des 21. Jahrhunderts, wo du halt den Industriepfad, musst du dich in bestimmten Richtungen weiterentwickeln und kannst dann irgendwann eine goldene Karte freischalten. Und wenn du die auch sehr teuer bezahlt hast, dann ist das ein Lösungsansatz für die Krise. Und das ist eben entweder hochtechnologisiert, sodass wir zwar unseren Energieverbrauch nicht reduziert haben, aber die Energieproduktion grüner gemacht haben. Es ist, dass wir mehr in Einheit mit so einem grünen Utopia kann sein. Es kann sein, dass wir den Planeten verlassen haben. Das ist dann so ein Forschungssieg. Das sollten wir eigentlich zu dritt spielen und dann diskutieren. aber das ist zum Beispiel spannend. Der Pfad zu diesem Forschungssieg hat halt ganz viel mit Space Travel zu tun. Und wenn du dahin willst, musst du erst massive Missionen in Kauf nehmen, die mit den Karten, die davor stehen, zu tun haben. Was dann halt den ganzen Prozess beschleunigt. Logik dahinter ist natürlich, du jagst ganz viele Raketen ins Weltall.
Ja, klar.
Was das Problem beschleunigt. Also es ist eine spannende Balance. Ich finde es an einigen Stellen zu vereinfacht und hätte es wahrscheinlich anders designt, weil ich es sehr seltsam finde, wenn du sagst, du hast eine bestimmte Tickrate und Produktionsoutput und Emissionen sind direkt aneinander gekoppelt. Wenn ich jetzt eine Solaranlage baue, ist mir klar, dass die nicht CO2-frei gebaut wird, aber sie ist relativ CO2-arm. Die erhöht die Tickrate und die Emissionen, also beides ein bisschen. Das Problem ist jetzt, dass du ja das dann aneinander gekoppelt hast, also dass die Solaranlage die Ursprungsindustrieemissionen auch draufgerechnet werden. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man es jetzt nicht vor Augen hat, aber es sollten theoretisch einfach zwei Sachen sein, die unabhängige Timer haben, damit das ein bisschen fairer ist. Das ganze Spiel ist natürlich darauf ausgelegt. Ich weiß nicht, ob wir das in die Folge mit aufnehmen müssen. Es ist ein Kritikpunkt, den ich immer wieder vor Augen habe, wenn ich dieses Spiel spiele.
Fair.
Im Allgemeinen ist es ein stark vereinfachter Systemansatz, den ich sehr nett finde, der auch viele interessante Optionen vermittelt, aber der wie alle diese Top-Down-Spiele das Problem hat, dass er fast gar nicht diesen Achievability-Aspekt fürs reale Leben hat. Also, dass man was draus mitnimmt, wo man sagen kann, da kann ich jetzt handeln, wenn man das denn möchte. Was ja nach wie vor so der Punkt hier ist. Was man mitnehmen kann bei den Top-Level-Spielen ist immer, und darüber habt ihr auch schon geredet, das wichtigste Ding ist Briefe schreiben. Wenn du jetzt dieses Spiel spielst und sagst, ja, grüne Zukunft ist gut, ich bin motiviert, dann setzt du dich hin und schreibst deinen PolitikerInnen, schreibst einen Brief und sagst, hey, ich habe Bicarbonize, eine grüne Zukunft entwickelt, wäre total toll, wenn wir das erreichen könnten. Vielen Dank.
Genau, danke. Sag gut genau aus, so. Hat mir gefallen.
Ja, gerne wieder. Gut.
Okay, jetzt verlassen wir die Strategiespiele, würde ich sagen. Und wir gehen rüber mal zu einem ganz anderen Spiel. Das ist also eine Mischung aus Simulation und Sandbox und Crafting. Fühlt sich ein bisschen an wie Minecraft. Und wir reden von Echo. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast, Jan?
Ich habe in Streams mitgesessen und anderen Leuten zugeguckt.
Okay, gut. Okay, also ich spiele gerade Echo mit meiner Gaming-Runde. Ich grüße hiermit alle meine Donnerstags- und Freitags-Gaming-Menschen, mit denen ich schon sehr lange mal wieder spiele. Und Echo, also ECO, also hat schon einen sehr passenden Namen, finde ich, ist immer noch Early Access und sie sind immer noch am Entwickeln. Und das ist ein 3D-Spiel, also ne, wie Minecraft, so ein bisschen block-based, also man läuft durch die Welt, man hat Wiesen, Wälder, verschiedene Biome und man hat einen Planeten, auf dem man sich bewegt, mit der generiert wird, wenn man das Spiel startet. Und dann hat man so eine Welt und mit der arbeitet man. Also man hat diese eine Welt und mit der arbeitet man. Es ist ein geschlossenes Ökosystem mit Flora, Fauna, natürlichen Ressourcen. Manche wachsen nach, manche nicht. Und man startet tatsächlich eigentlich mit nichts. Also mit sich selber und ein paar Tomaten und einem kleinen Zelt.
Kann es auch Kartoffeln sein? Kann man sich das aussuchen? Weil Tomaten bin ich so ein Fan.
Nee, Mais gäbe es noch.
Ach so, okay.
Und man startet in dieser Welt alleine oder mit mehreren Menschen. Also es ist tatsächlich eigentlich ein Koop-Spiel. Also wir spielen das ja auch zu viert. Und man weiß, das Ende des Planeten naht, denn es gibt einen Asteroiden, der auf diesen Planeten stürzt. Und man kann einstellen, wann der kommt. Also man hat einen Meteoriten, glaube ich, war die richtige, Entschuldigung, Beschreibung, der so runterfallen wird. Man weiß, wenn man hochguckt, in 728 Tagen oder in 112 Tagen, das kann man sich aussuchen. Und das Ziel ist es jetzt, eine Zivilisation aufzubauen, die es schafft, diesen Einschlag zu verhindern, also technologischen Fortschritt zu schaffen, so sehr, dass man tatsächlich da hoch kann, um diesen Einschlag zu verhindern und dabei aber nicht den Planeten zerstört, indem man das Klima vernichtet und die Umwelt und die Natur. Da muss eine Balance halten zwischen, man braucht eine technologische Gesellschaft am Ende, die es schafft, ins Weltall zu fliegen und diesen Einschlag zu verhindern und gleichzeitig nicht den Planeten und das Klima zerstört hat. Das ist tatsächlich spannend und das ist ein sehr, sehr langes Spiel. Ich dachte so, wie lange werden wir das wohl spielen? Und ich glaube, es ist halt, bis der Meteorit kommt. Also es wird wahrscheinlich sehr lange dauern. Also man baut es auf und ich meine, wenn das wirklich mit, man baut es auf, diese Gesellschaft, weil man muss über Kooperation reden mit den Leuten, mit denen man spielt. Man muss darüber reden, wie man das politisch aufbauen will, welche Gesetze man erlässt, wer welche Berufe erlernt und welche Fähigkeiten deshalb kann. Man muss forschen, um technologischen Fortschritt zu kriegen. Man muss Infrastrukturen aufbauen, um zum Beispiel Getreide zu mahlen und um mit Steinen irgendwie Feuer herzustellen, also Kamine herzustellen und ähnliches oder neue Gerätschaften. Also man schafft es nur gemeinsam. Das ist schon gesellschaftlich spannend.
Gefällt mir gut. Also das ist ein Spezialgebiet in der Astronomie, waren ja Asteroiden und Asteroidenabwehr habe ich mich auch, also Asteroidenkollisionen habe ich mich beschäftigt und Asteroidenabwehr jetzt nicht als Wissenschaftler, aber halt so auch. Und gefällt mir gut, da könnte man ein schönes Buch drüber schreiben, wie ich den Weltuntergang verhindert habe mit einer Handvoll Tomaten.
Mit einer Handvoll Tomaten, die ich dann auf einem Lagerfeuer gegrillt habe. Ja, so fängt es halt an. Und also wir sind gerade in dem Stadium, wir vier haben so alle ein paar Berufe und sind aber immer noch in Holzhütten oder Steinhäusern. Wir lernen gerade das Getreide zu malen. So.
Sehr wichtig, weil bei den Tomaten braucht ihr nämlich Nudeln auch dazu. Also da müsst ihr schon Getreide ja, auch haben.
Mittlerweile können wir Salat machen.
Okay? Ah, ja, gut.
Wir können Salat und Porridge und so, das geht schon. Aber genau, man schafft halt immer mehr und man merkt halt, also wir merken sehr deutlich, man muss sich absprechen. Und da, also das geht nicht reibungsfrei. Auch in so einer Gruppe, die lange spielt, geht es nicht reibungsfrei, dass man das eben gemeinsam schafft. Und man kann nicht einfach, oh, ich brauche diese 100 Tomaten nicht. Ich will die auch nicht in Salat verarbeiten. Ich werfe die jetzt weg. Die verschwinden nicht aus dem Spiel. Die verrotten da. Also du kannst nicht einfach was wegwerfen, das ist weg, wie in anderen Spielen, sondern es bleibt da. Und dann musst du überlegen, was machst du mit dem Müll? Weil willst du eine Mülldeponie? Und das ist am Anfang noch recht leicht, aber ich glaube, es wird immer schwieriger, je länger man es spielt. Und das ist aber ein Long-Term Investment, dieses Spiel, würde ich sagen.
Ja, klingt interessant.
Ja, wenn du ein Schmieden oder so einführst und dein Müll eben nicht nur der Biomüll ist von den Tomaten, sondern du tatsächlich dein Gewässer verseuchen kannst oder da läuft ein kleines Klimamodell im Hintergrund oder relativ komplexe für so ein Spiel. Also du kannst tatsächlich auch den Wasserspiegel, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Meer ist.
Es sind
also,
Meere, es ist ein ganzer Planet, also wirklich rund, man kann so rumschippern.
Also das ist ja total faszinierend, was sie machen. Und das ist auch in einem Paper, das ich das letzte Mal erwähnt habe, habe ich Equo auch explizit erwähnt als so ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das aus erstens der Strategieecke ausbricht. Das ist schon wichtig und erwähnenswert. Und dann aber auch trotzdem es schafft, einerseits Alltagshandlungen zu vermitteln. Also das Ernährungsthema ist ja relativ zentral, dass man sehr unterschiedlich lösen kann und sehr unterschiedlich nachhaltig, weil du kannst ja alles überwildern und überfischen und dann, naja, dann bleibt halt nur die Tomate. Aber auch der politische Prozess, ja, der funktioniert in den meisten Ländern jetzt nicht so wie in Echo, aber dass die Wichtigkeit vom Einbringen in den gemeinschaftlichen Prozess in dem Fall bottom-up her, dass das da so betont wird, das ist ziemlich einzigartig, würde ich behaupten. Vor allem, also auf jeden Fall in nachhaltigkeitsfokussierten Spielen. Finde ich tatsächlich sehr cool. Und um noch was Cooles zu betonen, wenn man sich rein nerden will, ist das Spiel ja auch super, weil also selbst im Spiel ist, glaube ich, das Interface, dass man relativ viel lernen kann. Man kann so rauszoomen und dann kriegt man verschiedene Infolayer. Aber das ist genau das, was wir besprochen haben als Concrete Information, dass du halt im Alltag, okay, du siehst, okay, ich habe Hunger, ich muss was essen, dann kannst du tiefer reingehen und kannst sagen, okay, im besten Fall balanciere ich hier die verschiedenen, also Proteine und Carbs und ich weiß nicht was, so super komplex war es nicht, aber halt so ein bisschen, um das Beste rauszuholen. Also man kann da tiefer einsteigen, das ist schon mal toller als Lernkurve. Und wenn man dann sagt, okay, ich will mein System jetzt total optimieren, ich will verstehen, was hier abgeht, weil das so ein Spiel ist, wo man das meistens dann auch will, dann kann man halt auf diese Top-Level gehen und sagen, okay, ich sehe jetzt hier die Emission-Hotspots oder die Mülldeponie sehe ich auf der Karte, ich sehe, wo mal bestimmtes Wildlife war, das ich jetzt leider ausgelöscht habe oder verdrängt habe. Und das ist ja total spannend für so eine Live-Simulation. Der einzige Nachteil ist, wir hatten betont, dass der Vorteil von Spielen ist, dass du was machen kannst und relativ schnell Feedback und Simulationsergebnisse kriegen kannst. Da ist Echo jetzt so ein Mittelding.
Es ist zu realistisch. Es dauert so lang.
Es läuft länger als die meisten Klimamodelle, würde ich behaupten.
Ja, also das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Es dauert sehr lang. Also es ist eine Langzeitinvestition, da was zu machen. Und ich weiß auch nicht, wie sehr man es beschleunigen kann. Ich habe tatsächlich mal nachgeschaut auf der Webseite How Long to Beat. Kann man nachschauen, wie lange man braucht, um ein Spiel zu schlagen. Und ich dachte mir, das macht bei Echo keinen Sinn, weil das halt ja so ein langsames und Aufbauspiel ist. Da stehen 66,5 Stunden und ich habe, glaube ich, jetzt schon mehr Zeit darin verbracht. Also ich bin mir nicht sicher. So, das dazu. Was ich noch sagen wollte, ist das tatsächlich dieses Nerd-Level, also dieses, was es so an Hintergrundinformationen gibt, das macht es auch sehr angenehm, wenn man in kooperativ spielen will, weil, wie ich sagte, ich ignoriere sowas immer. Und ich habe mich im ersten Anlauf ausschließlich vegetarisch ernährt in diesem Spiel. Ich habe mich geweigert, Tiere zu essen. Und irgendwann wurde mir dann erzählt, naja, das ist nicht gut für deinen Ernährungshaushalt. Hier so und so funktioniert das in dem Spiel. Und dann habe ich auch wieder was über Ernährung gelernt. Diese verschiedenen Nerd-Level ist in so einer Gruppe ja auch irgendwie spannend. Also einige haben dann voll Ahnung von den Sachen. Und ich laufe dann da so mit so lalala. Ach so, ist nicht gut, wenn ich das hier abbaue. Und dann lerne ich auch noch.
Es gibt ja keine B12-Tabletten in dem Spiel. Deswegen ist
nee, das leider nicht. Bisschen
schwieriger.
Okay, dann gehen wir mal zum letzten Spiel, würde ich sagen.
Das haben wir in der letzten Folge schon angesprochen. Da bin ich sehr gespannt. Geht es um Bear and Breakfast und es geht um Bären, bei denen man vegetarisch essen gehen kann.
Genau, genau. Also der namensgebende Bär ist ein Jungspund, der zusammen mit seinen Freunden durch die Gegend zieht und tatsächlich Müll ganz toll findet. Also das Spiel hat viele verschiedene Ebenen und es spielt in nordamerikanischer Kontinent, tendenziell Kanada, irgendwo in einem Wald, wo es einen riesen Waldbrand gab und die meisten Menschen sind aus der Gegend verschwunden. Manche der Tiere vor Ort finden die Idee total toll, dass sie wiederkommen, weil die bringen Müll mit. Und Müll ist ja total toll für Tiere zu drin wühlen. Und deswegen ist die Prämisse, hey, hier sind jetzt alte verlassene Gebäude, ein Immobilienhai, also es ist tatsächlich ein Mann in einem Hai-Kostüm, der da rumsteht, quatscht den Bären voll und sagt, hey, willst du nicht Teil unseres eher so sehr Airbnb-kritischen Konzepts sein und das Ding hier wieder aufpolieren? Und dann stellst du dir die erste kleine Hütte hin und hast so kaputte Betten, die dir ein Biber zusammengebaut hat und ist erstmal alles runtergerockt. Und wenn du so zwei, drei dieser Gebäude hast, kommst du auch so weit, dass die Leute plötzlich Toiletten wollen oder eben Ernährung, später auch Heizung. Und der Ernährungsaspekt speziell ist halt erwähnenswert, weil, genau wie du es schon betont hast, alle Sachen, die du kochen kannst, sind vegetarisch oder vegan, also plant-based, wie man so schön sagt. Die vegetarischen Zutaten kannst du alle sammeln, vor allem wenn du dich mit der lokalen Ziege anfreundest, dann darfst du ihren Garten plündern. Ironischerweise das, wovor sie vorher Angst hatte, aber naja, jetzt seid ihr ja Freunde. Die tierischen Zutaten, also Eier und Milch, die musst du einkaufen. Also es ist tatsächlich ein kapitalistischer Bär, denn der kriegt Geld von den, dass die Menschen zahlen in Münzen und in Müll. Den Müll brauchst du für einen Waschbären. Der tauscht den gegen Einrichtungsgegenstände und die Menschen hinterlassen Geld, das du dann halt zum Beispiel zum Ausbauen oder zum was anderem benutzt.
Klingt alles sehr, sehr wunderbar, spannend, aber der Klimaaspekt, der schließt sich mir doch nicht ganz.
Ich warte auch noch.
So kapitalistischer, veganer Bär, der ein Hotel baut, alles finde ich cool, aber wo, das Klima fehlt mir noch.
Genau, das Spiel ist auf der Liste als vageres Beispiel, weil die Connection zum Klima direkt wird nur über diesen großen Waldbrand. Die Verbindung zwischen Waldbrand und Klima ist hier in dieser Community sehr bekannt. Deswegen ist meine wohlwollende Interpretation, dass man das noch als Klimakontext auslegen kann und die nachhaltige Ernährung als einer der primären Hebel, den das Individuum hat, immer im Kontext von der große Hebel kommt von oben, aber von unten her sind es halt Ernährung, Transport und individuelle Energie. Der wird da drin stark normalisiert. Und das ist schon eine Ausnahmeerscheinung, weil Echo zum Beispiel erlaubt einem das. Aber dass das Spiel als Werbung quasi für einen nachhaltigen Lebenswandel steht und dabei den Kontext von Umweltzerstörung durch Menschen gibt, das ist so das, was es in die Richtung von einem Klimaspiel bewegt. Ohne diese Ideale, die es vermittelt, wäre es jetzt nicht so direkt. Also an keiner Stelle wird Klima erwähnt. Dafür aber, wie zerstörerisch Menschen sind. So auf einer Meta-Ebene eher. Ich habe aber auch einen großen Kritikpunkt an dem Spiel, weil nämlich diese eine Ressource Müll ist. Und da hatten wir letztes Mal auch dieses Beispiel, ob denn jetzt in Spielen, wenn man da Müll einsammelt, das dazu bringt, das auch in der Realität zu tun. Mhm. Und die Zusammenfassung war schwierig. Aber das Idealbild wird ja schon, oder die soziale Erwartungshaltung wird vermittelt, wenn ein Spiel das tut. Das macht dieses Spiel auch. Und es benutzt auch einen Belohnungsmechanismus, um dich als Bären dazu zu bringen, Müll einzusammeln. Das Problem ist, du lockst Gäste an, sogar mit dem expliziten Ziel von manchen anderen Tieren, dass die mehr Müll mitbringen. Ist auch total realistisch, wo Menschen Urlaub machen, ist Müll. Das Problem ist, den werfen die immer in den Wald. Die scheren sich auch nichts, die werfen ihn auch neben das Bett oder sonst wohin. Das ist wahrscheinlich einfach zufallsgeneriert. Mensch ist in der Nähe, kleine Chance, dass 5 Müllpunkte fallen gelassen werden. Irgendwie sowas wird das sein. Und was mich total stört, ist, dass es keine, zumindest mir bekannte Option in dem Spiel gibt, da zum Beispiel Mülleimer hinzustellen. Und dass du in dem Moment sagst, wenn du einen Mülleimer im Radius hast, dann geht der Mensch dahin, wirft ihn da rein und du als Bär hast es dann sogar leichter, weil du nicht für die Ressource, die du brauchst, du willst ja Müll finden, weil du damit Zeug bezahlst, willst du, dass die Leute Müll mitbringen, aber du willst vielleicht auch, dass sie dir einen Mülleimer geben, damit die schöne Umwelt schöner bleibt, nachdem du sie mal freigeräumt hast von dem ganzen Schrott. So, und diese Dissonanz zwischen der offensichtlichen Kritik in dem Spiel an diesem zerstörerischen und dieser, ja doch, sehr umweltvernachlässigen Natur leider des Menschen und die Nicht-Entwicklungsfähigkeit der Menschen, dass wenn du ihnen einen Mülleimer hinstellst, wenigstens dann benutzen sie den, was ja ein reales Phänomen ist, bis zu dem Punkt, wo er halt voll ist, das wäre dann wieder der Job vom Bären, dass er den rechtzeitig leer macht. So, das wäre so einfach gewesen und hätte die Nachricht nicht aufs Klima, aber auf Müll bezogen, für mich noch besser gemacht. Also es ist eher ein Ökospiel und eins, worüber man streiten kann. Aber ich finde, es ist ein sehr schöner Ansatz und deswegen wollte ich das hier auch nochmal vorstellen, um dann vielleicht die Meinung des Publikums zu hören, ob das Klima-Umwelt-Spiel ist oder einfach nur ein nettes Hotel-Management-Spiel.
Für Bären. Ja. Ja, super. Wir hatten ja zwischendrin auch schon mal ein paar andere Spiele erwähnt. Die können wir jetzt vielleicht nur noch mal kurz auflisten, damit die Leute wissen, wo sie noch nachschauen können, wenn sie irgendwie so Klima in Spielen suchen. Da hattest du Horizon Zero Dawn, ne? Das wäre genau, eins, genau, wo die Leute mal nachschauen können.
So als Spiel, wo das Klima als Auslöser drin ist. Genauso das A Thousand Days to Escape. Auch da, das ist da einfach als Kontext, der motiviert, warum das Spiel passiert. Aber Punkt. Mehr ist es.
Genau. Das, so ähnlich ist es bei The Cup, CUB. Das ist ein Plattformer, wo man eigentlich so postapokalyptisch, nachdem die Umwelt zerstört ist, als zurückgelassenes Kind auf vom Klima zerstörten Planeten, ja, überlebt und dann von den Menschen, die zurückkommen, weil die sind tatsächlich auf andere Planeten geflogen, gejagt zu werden. Und das wird häufig als Klimagame eingeordnet. Und ich bin auch so ein bisschen, kann man drüber debattieren. Ich habe es abgebrochen, weil der Sound, der passiert, wenn man stirbt, ist so unangenehm, dass ich das beenden musste. So, das ist okay. mein Abbruchkriterium.
Also Audiodesign haben wir noch gar nicht geredet, stimmt. Genau, aber Plattformer, gute Überleitung zu Gibbon, Beyond the Trees, eine schöne österreichische Produktion, wo man eben, das hatten wir erwähnt, ein Gibbon spielt und live zugucken kann, wie der Dschungel immer mehr zerstörter ist und man dann später durch Plantagen und die lokalen Orte hüpft. Und das ist mehr ein Biodiversitäts- als ein Klimaspiel. Also es geht ganz klar um Fokus ist der Gibbon, aber die Umweltzerstörung sieht man sehr, sehr deutlich. Und dieser Kontext von eben Plantagen, von abbrennenden Wäldern, also auch das ist wieder so ein Spiel, wo man das Klima auf jeden Fall sehr leicht reininterpretieren kann. Es wird auch an ein, zwei Stellen im Rundrum vom Spiel erwähnt. Also dem Team dahinter ist das schon auch bewusst und ein Anliegen, aber nicht der Main-Fokus. Genau.
Zum Abschluss müssen wir natürlich auch wissen, was du, Jan, selbst für Spiele programmiert hast. Programmiert man die heutzutage noch oder bastelt man die irgendwie anders zusammen?
Na, es ist beides. Also ich meine, es gibt so die Hardcore-Leute, die schreiben sie ihre sogenannte Engine selbst oder machen es ganz ohne Engine. Ich weiß, im Endeffekt kommt da immer raus. Und Engine ist quasi so ein Baukasten. Also es gibt so einige große, von denen viele schon gehört haben, so Unreal oder Unity. Eine dritte tolle, die jetzt gerade immer mehr im Wachsen ist Godot. Das ist eine Open-Source-Engine, die ich sehr empfehlen kann. Also ich habe zwar viel Meta-Kontext von Spielen, also ich spiele viel. Nein, aber ich habe mich auch jetzt über viele Jahre kritisch mit dem Medium beschäftigt und da vielleicht einen anderen Blick drauf als andere, aber ich bin kein ausgebildeter Programmierer oder Spieldesigner. Also meine Programmierkenntnisse kommen vor allem aus dem Physikstudium und die sind da jetzt nicht so wahnsinnig umfangreich. Und das nur zur Einordnung, was mit Engines heute so geht, dass wenn man sich da ein bisschen hinsetzt und keine Berührungsängste mit den klassischen Programmiergeschichten, also Englisch, Mathematik hat, dann kann man mit sowas schon ganz coole Sachen bauen. So, und was bauen wir? Wir bauen ein Spiel, das heißt Climate Survivors. Das könnte also für die Survivor-Gruppe passen, denn die Essenz von dem Spiel ist, dass man den Ansturm von Horden von Klimagefahren, dem muss man trotzen. Allem voran muss man ihn ausweichen, also sich nicht zu oft treffen lassen, bis es 2100 wird. Also auch das ja für die Leute hier keine neue Zahl, klassischer in der Klimamodellierung. Und dann darf man aber auch zurückfeuern und Gegenstände einsammeln und immer mehr Upgrades einsammeln, die für die Technologien und politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Entscheidungen stehen, die wir so treffen können. Also im Moment haben sie was drin wie, also es heißt gerade einfach nur Trains, also implizit Car to Train, was dich ein bisschen schneller macht, weil es so entspannt ist, wenn du nicht in Deutschland fährst, kriegst du so einen Lebenspunkt obendrauf. Gleichzeitig reduziert es den Carbon Output, weil das was Besonderes bei uns ist. Also es gibt diese Survivors-Spiele, da gibt es einige von. Ein großes war Vampire, nicht ein großes, das große Survivors-Spiel, das dieses Genre jetzt geprägt hat, heißt Vampire Survivors. Wir sind da nicht subtil in unserer Anleihe. Wir nehmen dieses gleiche Grundkonzept, das eben angenehm simpel ist und legen da zum Beispiel ein kleines Klimamodell drauf, sodass tatsächlich im Hintergrund über die Jahre, die man halt überleben muss, das CO2 hochtickt, auch sehr unnachlässig. Und das wiederum übersetzt sich eine ganz leichte Temperaturumrechnung. Und je heißer es wird, desto mehr Monster kommen, desto fieser werden die Monster und desto schwieriger wird's. Und dann entsprechend kann man sich überlegen, okay, mit dem nächsten Upgrade nehme ich jetzt nochmal Wind-Powered Shuriken, mit denen ich mich wehren kann, die halt vor allem als Waffe funktionieren, oder steige ich auf die Züge um, sodass die CO2-Kurve langsamer steigt, nehme aber dafür die Waffe nicht. Und das Ziel davon ist, das hatte ich letztes Mal auch erwähnt, also grundsätzlich bei dem gesamten theoretischen Design, dass wir alle 15 Punkte in diesem Framework, über das wir so viel geredet haben, dass wir die mal abdecken in der einen oder anderen Form, wenn wir fertig sind. Ist schon fast so aus Prinzip, um zu gucken, ob es geht. Aber eben auch, dass wir diesen sehr unterhaltsamen Ansatz, der in diesen Survivor-like-Spielen drin ist, das kann ich individuell bestätigen, weil ich die sehr gerne spiele. Das war zugegeben Ursprungsmotivation. Aber ich weiß auch, die Marktanalyse ist tatsächlich sehr einfach und sehr erfolgreich. Also im Sinne von, die Spiele sind sehr erfolgreich und eben die Umsetzbarkeit auch sehr gegeben. So, dass wir dieses unterhaltsame Konzept nehmen und Leuten ermöglichen, ein witziges Spiel einfach erstmal zu spielen, wo die Upgrades zwar jetzt Klimathemen haben, aber du musst dich, das ist genau sowas, habe ich auch schon gesehen, wenn wir es auf Messen gezeigt haben, dass manche Leute da, wenn sie es zwei, dreimal gespielt haben, quasi schon blind durchfliegen und wissen, okay, wenn ich jetzt die Hydro-Maschinenpistole nehme und danach das und das, das ist die beste Kombination, um den Highscore zu knacken. Die Leute fliegen schon blind durch, aber gleichzeitig haben sie verschiedene Level, auf denen sie sich mit dem Inhalt beschäftigen können. Es sind so kleine Texte, die jetzt drin stehen. Es wird irgendwann ein größeres Glossar drin sein. In der perfekten Welt mit unendlich Ressourcen machen wir das so wie Echo, dass wir da auch so eine eher wissenschaftliche Meta-Layer noch drin haben, wo man sich dann diese Kurven tatsächlich auch angucken kann. Nicht nur so auf einer Meta-Ebene, so über die Climate Stripes oder so, sondern auch die Vergleichskurven hat. So, wo sind wir in der Realität? Wo ist die Baseline-Kurve, die man hoffentlich nicht eingehalten oder überschritten hat. Mhm. Also diese ganzen Mechaniken versuchen wir darin abzubilden. Das ist jetzt in einer sehr frühen Demo-Version auf Steam und ich freue mich sehr über alle, die das spielen und Feedback geben und dabei nachsichtig sind, weil wir ein Zwei-Personen-Team sind und das in sehr kleinem Rahmen entwickeln und uns bewusst sind über all die Sachen, die man da noch besser machen kann, aber wir haben bewusst entschieden, dass wir das sehr früh rausgeben, nicht zuletzt um zu testen und auch Feedback zu bekommen, wie auch der Klimainhalt funktioniert.
Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes, dann könnt ihr das alle ausprobieren und finde ich ein schönes Konzept, ja, den Klimawandel einfach wegballern. Das.
Ja, genau. Das, wenn das funktionieren würde, das wäre das super. Das wäre halt noch was wirklich für die Survivors.
Die Ursprungsidee war tatsächlich, dass die Gegner eher sowas wie die Kohlebagger sind oder so, einfach weil diese Dinge auch so fies aussehen.
Ja, das fühle ich auch total hier aus der Region gesehen, ja.
Wird ein anderes Spiel. Wir hören bestimmt nicht nach sehr dem gut. ersten auf, außer alle okay. schreiben uns, dass wir dumm sind. Aber dann so Street Fighter gegen Kohlebagger. Aber die Überlegung war am Ende dann, dass das Hauptproblem, das wir mit der Klimakrise haben, ja jetzt nicht die Bagger oder irgendeine Technologie sind, sondern eben, dass das Leben hier allgemein etwas schwieriger wird. Und das sind dann doch die Climate Hazards, die uns da umtreiben. Aber die Bagger kommen bestimmt in einer anderen Weise dann im Spiel vor.
Sehr schön. Das finde ich gut. Ja, dann würde ich sagen, also wir hatten mal darüber überlegt, ob wir noch was dazu sagen, was eigentlich jetzt in die andere Richtung passiert. Also wir haben jetzt darüber geredet, wie die Gaming-Industrie versucht, positives Klimaverhalten irgendwie zu fördern durch Spiele. Wir haben darüber geredet, was es für Spiele gibt und wie die Klimaaspekte einbeziehen. Und jetzt haben wir überlegt, man könnte in Zukunft auch nochmal darüber reden, wie jetzt eigentlich die Gaming-Industrie Einfluss auf das Klima hat im Sinne von, nun, die ist ja nun auch nicht CO2-neutral.
Die heißt sogar Steam, Mann.
Ja, was will man erwarten? Ja, das stimmt. Aber das wird, glaube ich, eine ganz eigene Folge, die müssen wir nochmal wann anders machen. Da muss man mal ein bisschen von der anderen Seite drauf zugehen und heute dafür die Folge so beenden und hoffen, dass ihr jetzt alle ein bisschen Klimagames spielt und positives Klimaverhalten dadurch aufgreift.
Ja, oder vielleicht sogar neue Klimaspiele programmiert.
Der Markt hat Platz dafür auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich in meinem Leben mal ein Spiel programmiert, nämlich auf dem Commodore 64. Da hatte ich ein bisschen Basic gelernt. Das war ein tolles Spiel. Das Spiel hieß Zahlenraten. Der Computer hat eine Zahl sich ausgedacht und du musstest sie raten. Und der hat dir gesagt, ob deine Zahl, ob die größer oder kleiner ist, bis du sie raten hast.
Richtig gut. Jetzt, hier, guck, so fängt es an. Ich habe sogar ein Spiel veröffentlicht. Ein Text-Adventure habe ich veröffentlicht.
Nee, das habe ich so weit bin ich nie gekommen. Ich war bei Zahlenraten, war hier mein Level erreicht, was die Spieleprogrammierung angeht. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, ob ich Commodore Basic, ob ich das bei Steam hochladen kann, keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird weiterhin ein Privatprojekt und unveröffentlicht bleiben.
Ist okay.
Ja, was wir auch noch nicht wissen, ist, was in der nächsten Folge passieren wird. Denn die nächste Folge kommt irgendwann im September raus, glaube ich. Und sie kommt in zwei Wochen raus. Also das ist für euch ziemlich bald. Aber bei uns ist immer noch Ende Juni, weil wir immer noch dabei sind, Folgen für den Sommer aufzunehmen. Obwohl, nein, ich weiß schon, was die nächste Folge ist. Denn das haben wir auch schon gemacht. Das ist alles so verwirrend. Wir haben jetzt hier gesagt, im Juni hoffen wir es Folgen aufgenommen, die irgendwann erscheinen. In der nächsten Folge gibt's Archivmaterial, also nicht Archivmaterial, das ihr schon kennt, sondern Material aus, in dem Fall, meinem Archiv. In der nächsten Folge gibt's ein paar Ausschnitte aus den Klimaaktivismus-Benefits-Shows, die Science Busters, wo ich ja mit dabei bin, mit diversen Künstlerinnen, Künstlern, Leuten aus der Forschung, Leuten aus dem Aktivismus aufgeführt haben. Zweimal dieses Jahr gab's diese Klima-Benefit-Shows. Und ich habe ein bisschen was zusammengesucht aus den aktivistischen und wissenschaftlichen Beiträgen. Die werde ich dann hier zusammenschneiden und die könnt ihr dann in der nächsten Folge euch anhören. Das wird sehr unterhaltsam und ein bisschen lustig. Also das ist etwas, was man sich durchaus anhören kann, auch wenn wir beide, oder ich komme kurz vor, Claudia kommt nicht vor, aber ich komme, glaube ich, kurz vor. Also Claudia kommt auch vor in der Folge, weil wir uns natürlich auch so wie immer am Ende der Folge verabschieden und zu Beginn der Folge alle begrüßen, aber in dem Archivmaterial bin, glaube ich, nur ich drin und Claudia nicht. Aber
ich nicht, nee. Das ist okay. Ich habe ja auch Sommerurlaub. So.
Ja, das wird es in der nächsten Folge geben und bis dahin könnt ihr uns Nachrichten zukommen lassen.
Ja, Schreibt uns gerne, welche Spiele ihr jetzt gespielt habt oder spielen werdet und wie ihr sie fandet. Schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr möchtet, an podcast@dasklima.fm oder schreibt uns hier direkt unter die Shownotes die Kommentare zur Folge, wenn ihr habt. Wir freuen uns darüber, dass ihr dabei seid und uns zuhört, auch wenn wir heute mal über Gaming und Games geredet haben und tatsächlich, ich glaube, kein wissenschaftliches Paper zitiert haben, im Gegensatz zur letzten Folge. Erzählt gerne weiter, auch dass wir hier manchmal über Klimagames reden und dann auch den wissenschaftlichen Aspekt davon uns anschauen und sie nicht nur einfach spielen. Ja, umso mehr Leute zuhören, umso mehr Spaß macht es uns. Und der Fun-Faktor soll ja bei Spielen sehr wichtig sein.
Genau, das haben wir gelernt.
Damit verabschieden wir uns. Viel Spaß in 2 Wochen.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank für euer Interesse. Tschüss.
Das wäre dann genau so Explorer oder Seekers oder so ein Seeker, also der gerne Dinge entdeckt, neue Bereiche, neue Situationen.
Das, ja. Wenn ich so Adventure-Spiele spiele, ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, ich spiele wirklich, ich habe keine Zeit zum Spielen, aber ab und zu, wenn meine Frau oder andere spielen, dann sitze ich daneben und ab und zu drückt mir jemand hier so einen Joystick in die Hand, dann laufe ich halt rum und ich bin immer der, wo sind dann nach 5 Minuten komme, wo bist du denn? Und ich dachte, ja, ich bin da mal hingegangen, aber da war ein Wald und da bin ich mal reingegangen. Der ist nicht am Weg, aber der ist da programmiert, also muss da irgendwas passieren. Da gehe ich rein und gucke mir alles an, bis ich nicht mehr, letztes, glaube ich, irgendwie mal eine halbe Stunde verbracht, weil ich dachte, ich möchte auf irgendeinem Berg hochklettern, der eigentlich gar nicht zum Hochklettern war. Und ich wäre fast oben angekommen. Also ich
ja. Ja, ja, das fühle ich total. Ich drehe mich auch gerne. Ich weiß genau, das Spiel möchte, ich soll nach links laufen. Ja. Ich drehe mich einfach um und laufe nach rechts.
Genau, also das mache ich auch gerne, ja.